Glamour, Liebe, Rosenkriege.
Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert?
Bunte Menschen, der Promi-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Lilly Burger, Redakteurin bei Bunte. Prinz Andrew, Bill Gates, Elon Musk oder Mette-Marit von Norwegen, die Liste der prominenten Namen, die in den Epstein-Akten auftauchen, ist lang. Und diese zeichnen ein schockierendes Bild davon, wie eng Geld, Macht und Missbrauch miteinander verbunden sind. Worum geht es hier eigentlich genau und warum treten vor allem die mächtigen Männer Moral mit Füßen? Das alles und vieles mehr bespreche ich heute mit meiner Kollegin Christiane Solke in einer neuen Folge Bunte Menschen. Bevor wir uns aber den Epstein-Akten widmen, schauen wir wie immer, was in der Welt der Promis sonst noch so los war.
Werbung. Bunte Spotlight.
Wir starten mit News aus dem Liebesleben von Bettina Wulff. Das gleicht ja ein bisschen einer Daily Soap. Es geht immer ganz schnell um die ganz großen Gefühle, aber genauso schnell ist dann auch wieder alles vorbei. Nach dem altbekannten Hin und Her mit ihrem Ex-Mann, dem ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff, tauchte vor rund einem Jahr auf Sylt ein neuer Mann an ihrer Seite auf, der Bodyguard Marc Lambrecht. Das absolute Gegenteil von Christian, aber genau der Typ für einen aufregenden Neuanfang. Ganz verliebt zeigten sich die beiden letzten Sommer immer wieder auf der Insel Sylt und Bettina zog auch direkt zu ihrem neuen Lover. Tja, doch während auf Sylt schon über eine mögliche Hochzeit gemunkelt wurde, sah es hinter den Kulissen dann doch nicht so rosig aus. Seine Eifersucht und diverse Streitigkeiten sollen nämlich jetzt zum Liebesaus geführt haben. Bleibt die große Frage, kommt es zu einem Comeback mit Ex-Mann Christian Wulff? Denn manchmal sind auch aller guten Dinge vier. Es gibt noch ein neues heißes Liebesgerücht, was mir persönlich sehr gut gefällt. Reality-TV-Ikone Kim Kardashian und Formel-1-Star Lewis Hamilton sollen sich daten. Kim ist die letzten Tage kurzerhand mal in ihren Privatjet gestiegen und von Los Angeles nach England geflogen, in ein Luxushotel in den idyllischen Cotswolds. Lewis kam per Heli, also ganz casual. Die beiden Turteltauben sollen dort einen echten Couple-Wellness-Tag eingelegt haben. Spa, Paarmassage, abends ein Dinner. Ganz privat, abgeschirmt von gleich drei Bodyguards. Ob das Ganze nur der Beginn einer neuen Hollywood-Love-Story ist oder einfach ein sehr, sehr luxuriöses, aber platonisches Treffen, ist noch nicht klar. Aber mal ehrlich, eine Paarmassage und ein romantisches Dinner, das klingt für mich schon nach mehr als nur Freunde. Ja, wir müssen jetzt aber noch über eine bittere Geschichte sprechen. Marius Borg-Heuby, der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen, steht seit Dienstag vor Gericht in Oslo. Er ist in diversen Punkten angeklagt, darunter Vergewaltigung in vier Fällen, Misshandlungen in engen Beziehungen, Körperverletzung, Drohungsdelikte und Sachbeschädigung. Meine Kollegin Antonia Barbarino war die letzten Tage vor Ort in Oslo, um den Prozess live zu verfolgen. Erzähl erstmal, Antonia, wie ist die Stimmung in Oslo?
Also am ersten Tag des Prozesses hat der Staatsanwalt erstmal die Anklage vorgelesen. Anders als in Deutschland war das jetzt hier in Oslo so, dass der Angeklagte, also in dem Fall Marius, auch dabei stehen musste. Also er ist dann neben dem Staatsanwalt halt als einziger im Saal gestanden und hat dann zu jedem Punkt, den der Staatsanwalt vorgelesen hat, eben sich schuldig oder nicht schuldig bekannt. Man kann im Großen und Ganzen sagen, dass er die Drogen und Gewaltdelikte teilweise zugegeben hat, die ganzen möglichen Sexualverbrechen, da der sich für unschuldig erklärt.
Ja. Wie verlief der erste Tag?
Man muss sagen, dass wirklich das Gericht hier in Oslo einen reibungslosen Ablauf ermöglicht. Also die Sicherheitskontrolle ging super schnell. Es war alles total pünktlich. Es wurde nochmal extra zusätzlich Medienbereich eingerichtet, wo auch so ein Verkauf stattgefunden hat von Kaffee und Gebäck. Mhm. Und auch das Auftreten der Staatsanwaltschaft war wirklich sehr souverän. Also die sind sich sicher, dass sie wirklich alles beweisen können und das Gericht auch davon überzeugen können, dass er in allen Punkten schuldig ist.
Gab es einen Moment, der besonders bemerkenswert war für dich?
Ganz emotional war dann natürlich noch die Aussage von einer der Betroffenen. Die kann ich jetzt selber allerdings nur von norwegischen Medien zitieren, da ein paar ausgewählte Medien aus Norwegen dazu berechtigt waren, das mitzuverfolgen. Alle anderen Berichterstatter, es waren ja fast 200, mussten dann den Saal verlassen. Mhm. Und die hat eben geschildert, wie es zu dem Vorfall Der bezieht sich auf Schloss Gaugum, also da, wo auch das Kronprinzenpaar lebt, kam. Und sie hat immer wieder mit den Tränen gekämpft und auch gezittert und hat eben auch erklärt, dass es für sie unfassbar unangenehm ist in dieser Lage und sie sich das auch nie vorstellen hätte können.
Wie geht es jetzt die nächsten Tage weiter?
Der Prozess geht jetzt so weiter, dass nach und nach alle Zeugen ihre Aussagen machen vor Gericht. Manche eben hinter verschlossenen Türen. Dabei handelt es sich eben um die betroffenen Frauen. Und dann soll voraussichtlich am 19. März ein Urteil gefällt werden.
Verstehe. Ja, danke für deine Einordnung, liebe Antonia. Wir bleiben natürlich dran und werden euch auch im Podcast auf dem Laufenden halten, wie es im Prozess weitergeht. Ja, wir sprechen heute über die Epstein-Akten, deshalb an dieser Stelle auch erstmal eine Triggerwarnung. Es geht um sexualisierte Gewalt, auch gegen Minderjährige. Auf wen das Thema retraumatisierend wirkt, der sollte den Hauptteil besser überspringen. Ja, die Epstein-Akten zeichnen ein schockierendes Bild von einem Netzwerk der Superreichen, in dem Geld, Macht und Missbrauch eine ganz große Rolle spielen. Wer die Welt der Schönen und Reichen kennt wie kaum eine andere und damit auch ihre Abgründe, ist meine Kollegin Christiane Seuke. Sie ist Mitglied in der Chefredaktion bei Bunte und ist heute hier im Podcast zu Gast. Darüber freue ich mich sehr. Herzlich willkommen, liebe Christiane.
Vielen Dank für die Einladung, liebe Lilly.
Ja, liebe Christiane, vergangenes Wochenende wurden die sogenannten Epstein-Files veröffentlicht. Dabei handelt es sich um insgesamt 3 Millionen Seiten, 180.000 Bilder und dazu noch 2.000 Videos. Stattgefunden hat diese Veröffentlichung aufgrund eines 2025 eigens verabschiedeten Gesetzes, den Epstein Files Transparency Act. Dieser verpflichtet das US-Justizministerium dazu, jegliche Dokumente, die sich auf den verurteilten Sexualstraftäter Epstein beziehen, öffentlich zugänglich zu machen. Bevor wir jetzt in die Akten eintauchen, kannst du uns eingangs noch mal knapp vor Augen führen, wer Jeffrey Epstein eigentlich war?
Ja, also wir müssen auch bedenken, das Ganze ist natürlich schon 20 Jahre her. Das war eine andere Zeit vor diesen ganzen Instagram, Social Media Aktivitäten, die wir heute haben. Und damals war Jeffrey Epstein ein schwerreicher US-Finanzier, der bestens vernetzt war in den höchsten Kreisen von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Und der, wie du auch richtig sagtest, schon ein verurteilter Sexualstraftäter war. Das darf man auch nicht vergessen, damals vor über 20 Jahren.
2008 wurde er das erste Mal verurteilt.
Genau, wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen schon damals saß er ein Jahr im Knast. Und trotzdem ging alles weiter. Und was heute interessant ist, dass man das jetzt alles offenlegt durch investigative Recherchen, Gerichtsakten und Aussagen von Opfern, wurden seine jahrelangen Missbrauchs- und Ausbeutungsaktivitäten und Praktiken der Öffentlichkeit jetzt erst bekannt durch diese Epstein-Files. Damals war natürlich das große Schweigen. Also das fand alles hinter verschlossenen Türen statt, in einem, wie du sagtest, Zirkel von Männern, die sehr mächtig waren, sehr reich waren und für die anscheinend gewisse Gesetze von Anstand und Moral nicht galten damals. Hinter dieser Fassade dieses einflussreichen Finanzmannes verbarg sich also ein System. Er hat einen Ring von Missbrauchsopfern regelrecht über Jahre unterhalten, immer neue Mädchen gesucht, immer neue Opfer gefunden auch leider. Ist ja auch für die Frauen wirklich, das darf man nicht vergessen, wirklich ganz schlimm, eine ganz schlimme Zeit gewesen, die da ausgenutzt wurden. Minderjährige wurden missbraucht, mächtige Kontakte wurden geschützt. Es war schon eine Geschichte, die einen eigentlich fassungslos irgendwie hinterlässt. Und 2019 wurde er dennoch endlich angeklagt. Ich muss wirklich sagen, endlich nach so vielen Jahren. Er starb dann in Untersuchungshaft, wurde erhängt in seiner Zelle gefunden, offiziell Suizid, aber nichts Genaues weiß man nicht. Und seitdem wird aufgearbeitet, was da eigentlich damals passiert ist.
Es wird aufgearbeitet, vor allem anhand dieser Akten, die veröffentlicht wurden. Ich habe es schon eingangs gesagt, es sind 3 Millionen Seiten und es gibt so viele Videos, die wirklich verstörend sind. Was war denn dein erster Gedanke, als dieses Material jetzt publik wurde?
Also ich muss sagen, in den letzten Monaten hat mich das alles so richtig angewidert, dass ich gar nicht mich so richtig damit beschäftigt habe. Ich fand es alles so schrecklich, was da passiert ist. Aber wenn man jetzt so viele Akten tatsächlich vorliegen hat, dann kommt natürlich die Journalistin durch und dann möchte man auch mal recherchieren und möchte man da auch mal bei den jeweiligen Namen schauen, wo tauchen die auf. Also wir kommen später noch drauf, aber vorhin hat noch eine Kollegin zu mir gesagt, die sich auch damit beschäftigt, dass zum Beispiel Mette Marit in verschiedenen Versionen vorkommt in diesen Akten. Einmal also als Kronprinzessin, genau. Einmal als Mette Marit Name und einfach nur mal Groß M, Klein M. Also das muss man auch wissen, wenn man da durchstöbert durch die Akten. Welche Menschen sind da überhaupt genannt und wer ist da wirklich beteiligt gewesen?
Stimmt, also bei so einer großen Menge an Material, da muss man auch erstmal wissen, nach wem konkret suche ich da überhaupt, weil das springt einem ja dann auch nicht entgegen.
Ja, überhaupt nicht. Also ich meine, Gott sei Dank, sage ich jetzt mal, sind noch keine deutschen prominenten Politiker oder so betroffen. Aber dieser Zirkel und der Ring ist schon ein weltweiter Ring gewesen. Auf jeden Fall zwischen USA und England.
Es tauchen einige Namen auf, zum Glück keine deutschen, aber jetzt interessiert mich natürlich vor allem, welche Namen tauchen noch in den Akten auf?
Also rings um diesen Strippenzieher und mächtigen, reichen, superreichen Wall Street Manager Jeffrey Epstein tauchen natürlich vor allen Dingen die Namen auf des ehemaligen Prinzen von England, der heutige britische Prinz Andrew Mountbatten-Windsor, der US-Präsident Bill Clinton, genauso gibt es Fotos und Videos auch von Donald Trump, obwohl da natürlich ganz viel geschwärzt ist und er sagt, er hat damit gar nichts zu tun. Ja, ist halt ein reicher, sehr mächtiger Mensch. Dann gibt es ganz viele Videos, Fotos, E-Mails über Bill Gates. Tagsüber haben diese Herren sich wohl getroffen und man wusste gar nicht, was da stattfand. Da hat man auch vielleicht mal politische Fragen diskutiert, schob sich vielleicht gegenseitig auch große Business-Deals zu, gab sich staatsmännisch, weltoffen, distinguiert. Aber dann gingen irgendwann die Türen zu und dann zeigten die ihr wahres Wesen. Und deswegen erschüttern uns diese Akten, dass es diese wie zwei Gesichter von diesen ganzen Menschen sind. Also auf der einen Seite sind es alles reiche, mächtige Menschen, denen man auch mit Anstand und mit Achtung für die Lebensleistung begegnen kann. Wenn man jetzt aber die andere Seite kennenlernt, dann muss man sagen, da fehlen einem wirklich die Worte.
Und man fragt sich auch, wie sind die eigentlich zusammengekommen? Also wie hat Jeffrey Epstein es geschafft, diese Leute anzuziehen? Was hat ihn da irgendwo auch attraktiv für die gemacht?
Das war schon ein charismatischer Menschenfänger. Also der muss schon irgendwas gehabt haben. Er war charmant. Er konnte auf Menschen zugehen. Er hatte natürlich auch keine Scheu. Der gab sich weltoffen und gebildet. Er hat es gefeiert, dass er selbst auch reich geworden ist an der Wall Street. Der besaß nicht nur ein super schickes, eindrucksvolles Apartment in der besten Gegend von New York, sondern auch eine Villa in Palm Beach. Dann die mittlerweile total berüchtigte Karibikinsel St. James, wo ganz viele dieser Sexpartys stattgefunden haben. Dann hat er seine Freunde mit, eigentlich gruselt es einen, wenn man das sagt, aber er hat es selber den Lolita-Jet genannt, mit so einem Privatflieger einfliegen lassen zu den Partys. Ja, also der hat schon den roten Teppich ausgerollt für die Superreichen und Mächtigen, die sich, glaube ich, bei ihm in so einem Safe Space gefühlt haben. Und ich glaube, die dachten, ach, das ist einer auf Augenhöhe. Da fühle ich mich sicher und was dann da passiert, das wird nie jemand rausfinden. Ich glaube, das ist die Geisteshaltung, die dahinter steckt.
Die haben auf jeden Fall nicht damit gerechnet, dass da auch Kameras verborgen sind, die ja auch teilweise aufgenommen haben, ohne dass die Beteiligten davon wussten, oder?
Ja, manchmal fragt man sich schon. Also manche Fotos, denkst du schon, es kann ja nicht sein, dass er es nicht gemerkt hat.
Manche
also,
sind auf jeden Fall posiert ja
total
auch.
Total also, posiert ja. Und die gucken auch dann in die Kamera und ich sag immer, was haben die sich eigentlich gedacht? Ich weiß gar nicht, warum man mit minderjährigen Mädchen grinsend in die Kamera schaut, wenn man dann auch noch diese missbraucht, diese Kinder.
Man hat einfach damit auch nicht gerechnet, dass Bilder so weit um die Welt reisen können eines Tages, dass sie so weit verbreitet werden können, weil die eigentlich auf einem Film vielleicht gespeichert waren, aber das war es dann auch.
Ja, bei allem, was wir immer mosern über das Internet und die gläsernen Menschen und so weiter, muss ich sagen, das ist schon die gute Seite des Internets, dass man sowas einfach nicht mehr verbergen kann, sondern dass solche Nachrichten, Fotos, Videos dann tatsächlich um die Welt gehen und dann es alle wissen und alle auf dem gleichen Stand sind.
Wir haben jetzt schon einige Namen gehört, die eine Rolle spielen, aber es spielt auch eine Frau eine ganz zentrale Rolle. Wer ist das?
Das war Ghislaine Maxwell. Und die hat die Mädchen rekrutiert. Also sie hatte wohl eine romantische Liebesbeziehung mal mit Jeffrey Epstein, war später dann so seine, wie soll man das sagen? Also
Life-Managerin vielleicht.
Ich weiß gar nicht, wie man als Frau in so eine Rolle geraten kann, aber okay, die ist jetzt eh selber auch verhaftet worden, sitzt im Knast in Texas und das für die nächsten 20 Jahre hoffentlich. Also die ist wenigstens hinter Gittern.
Ja, sie sitzt in Haft, aber das Spannende ist ja trotzdem, ich meine, sie weiß ja, wer alles involviert war. Also sie könnte, weil das, was die Akten jetzt ergeben, die zeichnen ja nur ein Bild. Es sind dann Vermutungen. Sie zeigen auf jeden Fall, dass sie Menschen, die darin vorkommen, moralisch falsch gehandelt haben. Aber das ist nicht belegbar, dass sie juristisch auch falsch gehandelt haben. Und das könnte eben Ghislaine Maxwell aber zutage tragen. Das tut sie aber nicht. Und viele vermuten auch, dass es damit zusammenhängt, dass sie hofft, dass wenn sie stillhält, nicht auspackt, dass sie dann vielleicht auch begnadigt wird von Donald Trump und
ich denke,
so einer Haftstrafe entgehen kann.
Ich glaube, dass sie es sicher hofft. Sie wurde jetzt auch in einen Knast verlegt, der jetzt nicht so richtig schlimm ist, ehrlich gesagt. Also sie hat jetzt nicht so richtig strenge Haftbedingungen.
Ich würde aber ganz gern noch mal kurz zurückspringen, weil mich auch interessieren würde, wie Ghislaine Maxwell überhaupt in das Leben von Epstein gekommen ist. Was kannst du dazu sagen?
Also sie kam Anfang der 90er Jahre aus London in die USA. Ihr Vater war ja ein berühmter, bekannter, auch mächtiger Medienmogul, Robert Maxwell. Und die zwei hatten tatsächlich wohl eine Liebesbeziehung anfangs. Die ist belegbar und dann wurde sie zu seiner wichtigsten Vertrauten. Sie organisierte seinen Alltag, pflegte seine gesellschaftlichen Kontakte, spielte aber vor allem laut vieler Zeugenaussagen eine ganz zentrale Rolle bei der Rekrutierung und Kontrolle der minderjährigen Mädchen. Also sie hat die Mädchen ausgesucht. Juristisch endete diese Verbindung eben 2021 mit Maxwells Verurteilung wegen Beihilfe zu sexuellem Missbrauch und Menschenhandel. Das muss man sich auch schon mal auf der Zunge zergehen lassen, das Wort Menschenhandel. Darum geht es nämlich auch.
Und wer auch im Zusammenhang mit diesen rekrutierten Mädchen auftaucht, das ist Prince Andrew, von dem wir schon gesprochen haben. Kannst du uns die genaueren Zusammenhänge einmal darstellen?
Ja, wir alle haben vielleicht dieses schreckliche Foto gesehen von Andrew auf den Knien, wo er über einem offensichtlich wehrlosen Mädchen auf dem Boden kniet, hinter ihm dann noch irgendwelche Männerfüße.
In Anzughose.
In Anzughose. Ja. Das heißt, es war auch alles öffentlich. Also der hat sich da nicht geschämt. Er war nicht mit den Kindern oder mit den Mädchen in einem Zimmer weggesperrt, sondern das wurde der alles ziemlich offen unter diesen Herren ausgelebt. Den Akten zufolge schlug Epstein schon 2010 ihm ein Treffen mit einer jungen Russin vor. Also das steht in den Akten belegt.
Auch das Alter der Russin ist belegt?
Auf jeden Fall minderjährig. Auf jeden Fall
minderjährig. Ja.
Reicht ja, genau. Und dem hat er wohl zugestimmt. Und das kurz nachdem Epstein erst schon mal eine Strafe wegen Prostitution Minderjähriger abgesessen hatte. Also der saß ja mal ein Jahr im Knast. Und trotzdem war er draußen und ging das Spiel weiter. Das muss man sich auch mal reinziehen.
Und wenn jemand für ein Jahr im Knast verschwindet, dann wissen die engen Leute um ihn herum in der Regel warum. Also da kann man nicht sagen, man hat das nicht gewusst oder nicht ahnen können.
Denen war es einfach egal. Also das muss man ganz klar so sehen. Und der hat dann einfach das Spiel weitergetrieben. Eine wichtige Grundzeugin im Fall Andrew ist die US-Australierin Virginia Jeffrey. Die hier hat ja den Prinz Andrew beschuldigt, sie als 17-Jährige missbraucht zu haben. Es ist eine ganz tragische Geschichte. Sie wurde schon als Kind missbraucht von einem Verwandten der Familie oder engen Vertrauten der Familie. Dann ließen sich die Eltern scheiden. Dann später kam sie über ihren Vater tatsächlich hat sie einen Job bekommen im Wellnessbereich auf dem Anwesen Mar-a-Lago von Donald Trump. Und dort hat sie Ghislaine Maxwell angesprochen und rekrutiert für diesen Missbrauchszirkel. Da war sie 17. Und sie hat eben gesagt, sie sei 2001 im Alter von 17 Jahren von Epstein und Maxwell nach London gebracht worden und dort zum Geschlechtsverkehr mit Prinz Andrew gezwungen worden. Sie hat damals gesagt, das ist nicht irgendeine schäbige Sexgeschichte, das ist eine Geschichte, nochmal, über Menschenhandel, das ist eine Geschichte über Missbrauch und eine Geschichte über das britische Königshaus. Wir reden natürlich über diese Männer, aber wir dürfen ja die Opfer nicht vergessen. Die ganzen Mädchen, diese unzähligen, wie die jetzt über die Jahre damit umgehen.
Und man kann sich ja auch vorstellen, dass jemand, der Vorwürfe erhebt, in denen so viele berühmte und wichtige Namen eine Rolle spielen, dass der ganz schön viel Druck ausgesetzt ist.
Ja, und wie viele Jahre sie wohl damit auch gehadert hat, kann ich mich das überhaupt trauen? Also wird mir einer glauben? Also das sind ja die Fragen, die sich Frauen dann leider immer noch dann oft stellen. Nach Missbrauchsvorfällen, nach Vergewaltigungen irgendwie, wer glaubt mir? Das ist ja immer die große Frage.
Und ihre Geschichte wurde in Zweifel gestellt natürlich wieder. Aber wie sieht's jetzt mit Andrew aus? Muss er mit Konsequenzen rechnen?
Naja, immerhin hat er schon mal seinen Titel verloren. Er darf sich nicht mehr Prinz Andrew nennen. Er ist jetzt nur Andrew Mountbatten Windsor. Er musste jetzt aus seinem Zuhause ausziehen, aus der Royal Lodge, wo er 20 Jahre gewohnt hat, auch mit seiner Ex-Frau. Seine Töchter haben sich von ihm abgewandt. Trotzdem versucht er sich immer noch wegzuducken. Aussagen will er nicht, obwohl immer mehr Briten sagen, jetzt bekenn dich halt endlich dazu, was du getan hast.
Und mittlerweile ist ja auch der Premier Keir Starmer dafür, dass dieser Fall juristisch zumindest irgendwie verhandelt wird.
Ja, das ist die Frage. Er müsste in die USA gehen und dort irgendwie den Ermittlungsbehörden erzählen, wie es wirklich war. Aber ich glaube nicht, dass er es machen wird, ehrlich gesagt.
Ich glaube auch, dass er wieder seinen Kopf aus der Schlinge versucht zu ziehen. Aber es gibt ja noch einen weiteren Namen oder viele weitere Namen. Einer ist auch der von Tech-Milliardär Elon Musk. Was kam über ihn raus?
Da kommt noch nicht so viel zum Vorschein. Also es gibt so E-Mails, wo er so ein bisschen, hat man das Gefühl, wie so ein kleiner Junge, ich möchte auch mitspielen. Also hat er ihn gefragt, wo sind denn die wildesten Partys und ich möchte dabei sein. Also diese Mails gibt's, aber vielmehr, es gibt keine Fotos von ihm auf irgendwelchen Fall. Es gibt keine Fotos von ihm mit Minderjährigen oder so, das nicht. Aber ich glaube, er wollte gerne dabei sein.
Aber das Interessante an ihm ist ja auch, dass er gesagt hat, schon letztes Jahr, er hätte bewusst sich dagegen entschieden, nicht Teil von diesen Inselgeschehnissen sein zu wollen. Und er hätte eine moralische Entscheidung getroffen und jetzt kommt eben raus, dass es gar nicht stimmt. Wer aber wahrscheinlich auch mit beteiligt war, das war Microsoft-Gründer Bill Gates. Das ist die Geschichte, die mich mit am meisten schockiert hat, einfach weil ich ihm am wenigsten so etwas zugetraut hätte. Ja, was ist der Kontext zu Bill Gates?
Da gibt's eine ganz komische Geschichte dahinter. Das ist nämlich eine Notiz von Jeffrey Epstein an sich selbst. Also es gibt keine E-Mail, die Bill Gates an ihn geschickt hat, sondern es gibt nur eine Notiz von Jeffrey. Der hat dieses Netzwerk natürlich schon aufgebaut und hat diese ganzen Informationen immer gesammelt. Man kann sich jetzt auch überlegen, warum macht es jemand? Über seine sogenannten Freunde, wie er ja immer gesagt hat, hat ja alles aufgeschrieben, alles dokumentiert. Und da hat er eine ganz krude Geschichte aufgeschrieben. Er hat nämlich gesagt, dass Gates angeblich mit einer jungen Russin Sex hatte und sich dabei einer Geschlechtskrankheit zugezogen hat. Und er hätte ihn dann gebeten, ihm Antibiotika zu besorgen, damit er dieses Medikament seiner Frau ins Essen mischen kann, damit die sich nicht bei ihm ansteckt. Und natürlich sagt Bill Gates heute, das ist ein totaler Quatsch und er hat doch eh immer gelogen und ist doch eh ein Krimineller. Wie könnt ihr diese Geschichte glauben? Aber warum sollte Epstein auf der anderen Seite das aufschreiben an sich selbst? Also wer denkt sich so eine Geschichte aus?
Epstein hätte diese Geschichte auch aufschreiben können, um Bill Gates irgendwie zu belasten, weil er ihm was auswischen wollte. Vielleicht hat Bill Gates irgendeinem Deal nicht zugestimmt. Aber dann gibt es ja auch noch die Seite, dass jetzt Melinda Gates, also Bill Gates Ex-Frau, sich geäußert hat. Und deren Aussage lässt das Ganze ja jetzt schon etwas wahrscheinlicher erscheinen.
Und die hat sich wirklich am Tag nach der Veröffentlichung dieser Geschichte jetzt erst geäußert, wirklich noch einmal. Und zwar in einem neuen Interview mit einem Radiosender in den USA hat sie gesagt, die neuen Details über ihren Ex-Mann Bill Gates und dessen frühe Kontakte zu Jeffrey Epstein seien für sie persönlich sehr schwer zu ertragen und erinnerten sie an ganz schmerzhafte Zeiten ihrer Ehe. Sie sprach von einer unglaublichen Traurigkeit und betonte, dass Bill Gates zwar selbst erklären müsse, warum er Epstein getroffen habe. Das ist nicht in Frage gestellt. Also die haben sich getroffen. Melinda hat aber außerdem gesagt, sie ist froh, all dem Dreck entkommen zu sein. Und dass diese Geschichte natürlich der Grund war, warum ihre Ehre gescheitert ist. Und dann finde ich noch von ihr sehr bemerkenswert, dass sie nicht nur über sich selbst redet, sondern auch irgendwie einen Gedanken an diese Opfer hat, sehr viele Gedanken. Und sie sagt dann auch in dem Interview, es ist unglaublich, was diese jungen Mädchen alles ertragen mussten.
Also da gebe ich dir absolut recht, weil mich hat das menschlich auch sehr beeindruckt, dass sie auch ihr eigenes Leiden nach der Scheidung aus welchen Gründen auch immer nicht in den Vordergrund gestellt hat, sondern auf das Leiden der Opfer und der Betroffenen eingegangen ist und das gesagt hat, das ist viel schlimmer als das, was ich je hätte erfahren können.
Also Bill Gates hat ja jetzt auch sich nochmal geäußert über seine Scheidung und sagt, es sei der größte Fehler seines Lebens gewesen.
Menschlich weniger beeindruckt, das ist Mette-Marit von Norwegen. Wenn jetzt rauskommt, was sie auch Jeffrey Epstein persönlich geschrieben hat, was ist über den Kontakt der beiden bekannt anhand der Files?
Also auf jeden Fall kannten sie sich gut. Es gibt einen regen E-Mail-Kontakt. Die haben sich zum Geburtstag gegenseitig gratuliert. Sie haben sich Weihnachtskarten geschickt. Also das war über viele, viele Jahre ein ständiger Kontakt. Es gibt eine E-Mail, wo sie schreibt, du bringst mich immer zum Lächeln, weil du meinen Geist anregst. Also dann fragt man sich.
Mit was?
Ja, genau. Natürlich ist es ihr heute super peinlich und sie hat sich auch in einer norwegischen Zeitung dafür entschuldigt und hat gesagt, irgendwie ich muss die Verantwortung dafür übernehmen, dass ich nicht schnell genug gesehen habe, was für ein Mensch er ist. Ich entschuldige mich dafür, aber die Tatsache bleibt, dass sie diesen Kontakt über viele Jahre aufrechterhalten hat.
Und auch den Kontakt, wie gesagt, nach diesem Datum von 2008, also nachdem Jeffrey Epstein schon das erste Mal verurteilt war.
Genau.
Und was auch für die Glaubwürdigkeit spricht, dass da wirklich Verbrechen begangen worden sind. Das sind ja auch Ermittler, die sich mittlerweile äußern, zum Beispiel FBI-Ermittler William Sweeney. Wie beschreibt der denn das System, das da vor sich gegangen ist?
Also der wurde natürlich angeklagt, einen Ring zum sexuellen Missbrauch Minderjähriger unterhalten zu haben. Das war die Anklage. Und der FBI-Ermittler sagt, Epsteins sexuelle Vorliebe galt jungen Mädchen, gerade mal 14 Jahre alt. Es waren Kinder, die ihm Massagen geben mussten, nackt oder teilweise nackt. Kinder, die für Geld zu direkten oder indirekten Sexakten gedrängt wurden. So die offizielle Formulierung. Der Staatsanwalt sagt, Epstein war ein Raubtier in seinen Worten. Die Mädchen kamen aus den USA und aus Osteuropa, viele aus Russland, wie wir schon ein paar Mal gehört haben. Es waren aber auch obdachlose Jugendliche darunter, Töchter von Drogenabhängigen. Also es die wirklich arme Kinder im Grunde genommen, wirklich mittellose Kinder, die da hilflos dem ausgeliefert wurden.
Du hast dich jetzt länger mit diesen Verbrechen beschäftigt und du hast auch im Rahmen deiner Recherche mit einer Psychologin gesprochen, weil die große Frage ist natürlich, wenn man von diesen Verbrechen hört, was treibt diese Männer an?
Ja, das fragt man sich natürlich. Also deswegen haben wir auch eine Psychologin befragt und haben gesagt, kannst du uns erklären, dieses Verhalten dieser mächtigen, reichen Männer, wo wir ja alle denken, die haben doch alles. Warum müssen die sich so verhalten? Man versteht es nicht. Sie sagt, es ist eine reine Form von Narzissmus. Im Zentrum stand eine Gruppe extrem reicher, mächtiger Männer. Und in solchen Positionen kann sich ein Persönlichkeitsstil verstärken, der durch Narzissmus geprägt ist. Ein grandioses Selbstbild, ein Gefühl von Überlegenheit und die Überzeugung, über den normalen, moralischen und rechtlichen Grenzen zu stehen, als würden sie außerhalb der Gesellschaft stehen. Dieser abgründige Narzissmus ist nicht bloß Eitelkeit. Er geht mit einem tiefen Anspruchsdenken einher. Die Empathie, die wir alle hier haben für diese Mädchen, tritt total in den Hintergrund. Verantwortung habe ich da für diesen Teil meines Lebens einfach mal nicht. Das ist mir jetzt wurscht, da gucke ich nicht hin. Dazu kommt, dass normale sexuelle Beziehungen mit diesen Tabubrüchen irgendwie ihren Reiz verlieren. Denen fehlte der Kick wahrscheinlich in den normalen Beziehungen. Und den haben sie sich geholt, indem sie etwas Verbotenes, Junges sich gesucht haben. Sex wird also zu einer Art von Machtdemonstration. Mit Liebe hat das nichts mehr zu tun, nicht. Das ist ein Verbrechen. Und wer das Verbotene nimmt und Grenzen überschreitet, der demonstriert sich selbst als etwas Besonderes, ein so Unangreifbares. Und das haben die zelebriert. Das extreme Machtgefälle, so ein älterer, reicher Mann gegenüber einer jungen, abhängigen Frau, ist Teil von dieser psychischen Dramatik. Und er bestätigt das Gefühl der totalen Kontrolle und der Manipulation. Und das ist das Lebenselixier des Narzissten, erklärt die Psychologin, finde ich, sehr eindeutig.
Also ich hoffe auf jeden Fall, dass gerade diese Akten jetzt eine Debatte nochmal auslösen oder auch ein Vorschub in Sachen Selbstreflexion und Verantwortungsbewusstsein, wozu es ja auch so ein paar Verschwörungstheorien gibt, die ja zum Beispiel auch auf Social Media kursieren, ist, wie kam Jeffrey Epstein an sein Geld, weil jeder, der mit ihm geschäftlich zu tun hatte und darüber gesprochen hat öffentlich, hat gesagt, er hatte eigentlich gar kein Händchen für gute Deals. Der war vielleicht auch gar nicht der intelligenteste Geschäftspartner. Und deswegen werden jetzt auch zum Beispiel so Verbindungen nach Russland adressiert. Was kannst du uns zu diesen Theorien sagen?
Also Geld muss er ja irgendwie gehabt haben, weil wenn du so viele Anwesen hast, die fallen ja nicht in Schoß irgendwem. Außerdem glaube ich, dass seine mächtigen Freunde ihm durchaus haben irgendwelche Zuwendungen zukommen lassen, weil ich glaube nicht, dass es alles aus reiner Menschenliebe oder Männerliebe oder keine Ahnung, wie man es bezeichnen möchte, da passiert ist. Ich denke schon, dass da Gelder geflossen sind und zwar ziemlich hohe Gelder. Dazu kommt natürlich, was du gerade ansprichst, angebliche Verbindungen zur russischen Mafia, weil natürlich fragt man sich, woher hat er so viele junge russische Mädchen so leicht in die USA bringen können? Also da gibt es ja auch tatsächlich...
Also zum russischen Geheimdienst, oder?
Na, also es ist auch die russische Mafia im Spiel. Nicht nur der russische Geheimdienst, ist dann der zweite Punkt. Also die russische Mafia hat natürlich viel Geld. Wenn da Geld geflossen ist von dieser Seite, glaube ich, würde es schon einiges erklären, warum es dem Menschen damals so finanziell so gut ging. Und es gibt tatsächlich auch, was ich auch interessant fand in den Files, gibt es eine E-Mail, die er geschickt hat an den ehemaligen russischen Außenminister Lavrov. Und zwar sagt er da, irgendwie, also wenn dein Putin wissen will, wie Donald Trump tickt, kann er mich ja mal anrufen. Also den kenne ich gut, ich weiß, wie der funktioniert. Also diese Mail gibt es und da kommen dann natürlich so Verschwörungstheorien. Steckt vielleicht tatsächlich der russische Geheimdienst dahinter? Wurde das alles arrangiert? Hat es einen anderen Hintergrund? Vielleicht erfahren wir das noch.
Ja, also ich bin sehr gespannt, wenn anhand dieser Aufarbeitung jetzt auch rauskommt, wie er sich überhaupt finanziert hat. Also ich glaube, dieses Prinzip Follow the Money wird auch noch einige Zusammenhänge aufdecken, die uns überraschen. Wie glaubst du, wird die Sache enden? Wird noch jemand juristisch belangt? Wird sich was ändern oder wird es bei einer kurzen Empörungswelle bleiben?
Also ich glaube, die Empörungswelle ist nicht kurz, sondern die wird lang und die ist noch anhaltend. Juristisch wird es schwer, weil einfach Epstein ist tot, den kann man nicht mehr belangen. Und ich glaube, genau deswegen, weil die US-Behörden auch gedacht haben, Mist, irgendwie, wie kommen wir weiter? Es wird nie einen Prozess geben. Ich glaube, deswegen kam es überhaupt zu diesem Schritt, dass diese ganzen Akten jetzt öffentlich gemacht werden, weil die dadurch natürlich möglich gemacht haben, dass wir diese Namen überhaupt kennen, dass wir diese Menschen wissen, die da verwickelt sind, weil das wäre natürlich sonst in einem Prozess passiert. Und natürlich sind viele Stellen noch geschwärzt, wie wir wissen oder wie wir vermuten, wahrscheinlich auch viel über Donald Trump, egal. Aber es sind viele andere, die jetzt irgendwie ins Licht der Öffentlichkeit geraten sind. Und irgendwie habe ich das Gefühl, einer nach dem anderen fällt wie auf so einem Schachbrett um. Also ein, da ist der, da fällt um, ja, da ist der nächste, Andrew ist seine Titel und sein Zuhause los. Die Töchter haben sich von ihm abgewandt. Dann gibt es den Fall des slowakischen ehemaligen Außenministers Miroslav Lajčák. Der ist zurückgetreten, genauso wie der britische Lord Peter Mandelson. Die wurden alle in Verbindung gebracht mit Epstein. Das wurde alles jetzt öffentlich und es ist einer nach dem anderen, die zurücktreten müssen. Also ich glaube, die Empörung ist weltweit so groß, dass sie noch anhalten wird und dass immer mehr rauskommen wird. Und ich habe das Gefühl, die Welt richtet jetzt so ein bisschen so die Scheinwerfer in die dunkelsten Ecken der Reichen und Mächtigen und die jahrelang Anstand, Moral, Respekt irgendwie mit Füßen getreten haben und die alle haben sich mitschuldig gemacht und zwar alle im sexuellen Missbrauch von unzähligen Frauen und das kommt endlich ans Licht und das ist auch gut so.
Und wir sehen auf jeden Fall schon einen Verlust an Macht und Einfluss. Wir hoffen vielleicht, dass sich das auch irgendwie strafrechtlich abzeichnen wird und vielleicht auch Geldstrafen. Ich meine, weil dieses Geld, das haben sie ja leider immer noch trotzdem, okay, und können leben wie Gott in Frankreich und das macht das, was auch mich so wütend macht.
Ja, aber sie haben schon ihren Leumund verloren, sie haben ihren Ruf verloren. Also so in den Familien wahrscheinlich möchte ich nicht wissen, was da los ist. Also da hat sich schon was verändert.
Das Leben ist auf jeden Fall nicht mehr das, wie es war. Und damit möchte ich mich auch ganz herzlich für deine Einschätzungen und Schilderungen bedanken, liebe
Danke,
Christiane.
Lilly.
Es war eine tolle Folge und ich hoffe, du kommst bald wieder
Gerne.
In unseren Podcast.
Werbung.
Stars und Sterne.
Bei Sänger Tim Bensko stehen alle Zeichen auf Neuanfang. Er ist nach vielen Jahren wieder Single, denn die Ehe mit Model Melina ist gescheitert. Außerdem ist er musikalisch wieder da und will mit seinem neuen Album voll durchstarten. Schauen wir doch mal, wie die Sterne für ihn stehen. Er wird am 9. April 41 Jahre alt und ist damit von Sternzeichen Widder. Venus schiebt den Widder in nächster Zeit raus aus der Komfortzone und sorgt dafür, dass es zu spontanen Begegnungen und ehrlichen Gesprächen kommt. Eine neue Romanze kann also schneller starten, als du vielleicht denkst, lieber Tim. Aber die Sterne wollen, dass du nichts erzwingst, sondern ehrlich hinschaust. Was willst du wirklich? Als Widder brauchst du Nähe, die dich nicht einengt. Dein Single-Dasein ist gerade kein Mangel, sondern ein Freiraum. Eine neue Begegnung kann überraschen und leidenschaftlich sein, aber nur, wenn sie auf Augenhöhe passiert. Kosmisch gesehen hast du Rückenwind. Mars schenkt dir Energie, Durchsetzungskraft und den Mut, deinen eigenen Weg kompromisslos weiterzugehen. Dein neues Album profitiert genau davon. Authentizität statt Anpassung. Die Sterne stehen besonders gut für Bühnenmomente, kreative Entscheidungen aus dem Bauch heraus und Projekte, bei denen du die Kontrolle behältst. Vertrauen in dich zahlt sich aus. Unser kosmischer Tipp, lieber Tim, du bist im Aufbruch, innerlich wie äußerlich. Wenn du deinem Instinkt folgst und nicht zurückschaust, öffnen sich genau die Türen, die zu dir passen. Die Sterne sagen klar, vorwärts ist dein Glück. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Abonniert uns doch gerne auf Apple Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, dann schreibt uns doch gerne an unseren Instagram-Kanal an Bunte oder per Mail an buntemenschen@burda.com. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Jeden Donnerstag. Bunte Menschen, der Promi-Podcast.